guys. Yeah.
Herzlich willkommen zu O-Ton Playback bei Radio Dreieckland. Heute Alerta, Alerta, was braucht es für einen Antifaschismus in der aktuellen Situation? Eine Podiumsdiskussion im Rahmen der anarchistischen Tage 2024 in Dresden am 18. September 2024 im AZ Conny. Ihr hört hier einen Zusammenschnitt der ausführlichen Diskussion, der vom anarchistischen Hörfunk Dresden produziert wurde.
Die Veranstaltung war richtig lang. Die ging so 2 1/3 Stunde. Und ihr hört jetzt einen Zusammenschnitt. Und damit ihr euch zurechtfindet bei den ganzen vielen Stimmen, die da sprechen, wollen wir euch einfach die Personen, die auf dem Podium waren, hier nochmal kurz vorstellen.
Ich glaube, von Anfang hätte ich mir persönlich auf jeden Fall gewünscht, dass es irgendwie da nicht so ein Gap wäre dazwischen. Es ist jetzt nicht unbedingt aufs Alter bezogen generell, sondern generell einfach auf dieses Ding. Wir sind irgendwie Leute aus der Szene, wir wissen, wie es läuft.
Das war jetzt Sam von Antifaschista. Antifaschista ist auf dem Podium jetzt gesehen die jüngste Gruppe gewesen. Und mittlerweile gibt es ja viel jüngere Gruppen wie die Schülis gegen Rechts. Und Antifaschista hat so klassische Strategien wie Demos und Gegenproteste so am Beginn ihrer politischen Aktivismus praktiziert, ist sehr präsent in Social Media und hat dadurch eine sehr große Reichweite.
Dass wir jetzt anfangen müssen, Konzepte zu entwickeln, um genau diese Räume weiter am Leben zu halten und zu schützen.
Das war Charlie vom Antifa-Kollektiv Dresden. Die Gruppe gibt es jetzt seit 3 Jahren und hat von Anfang an die Bereiche Antifa und Feminismus explizit zusammengedacht. Und sie gehen auch über so klassische Antifa-Arbeit hinaus mit ihren verschiedenen Formaten. Und eine ganz große Kampagne war diesen Sommer gegen Rammstein.
Und dann eben so Hürden für das Engagement jeder und jedes Einzelnen zu senken und Leute irgendwie auch dazu zu befähigen und dabei zu unterstützen, sich zu organisieren.
So, das war Eli von der Queer Pride. Die Queer Pride war 2021 das erste Mal auf der Straße und hat sich dieses Jahr zum 4. Mal gejährt. Und die Queer Pride ist keine klassische Antifa-Gruppe, hat ihre Organisierungsansätze eher so in der Community-Building und agiert von da heraus. Und hat aber dieses Jahr hat die Pride die Kampagne Antifascists and Queers Unite and Resist ins Leben gerufen, um eben auf die aktuellen politischen Entwicklungen zu reagieren und auch die starke Queerfeindlichkeit, die ja bereits in den vorangegangenen Jahren sichtbar wurde, ein starkes Zeichen dagegen zu setzen.
Konnte man dort massiv den ganzen Tag immer wieder stören, von früh bis spät in die Nacht hinein. Das ist alles passiert und das war gut.
Das war Dennis von der URA. Die URA hat sich damals aus diesem Drive der Dresden-Nazi-Freimobilisierungen gegründet und ist damit die erste Antifa-Gruppe, die sich nach der Auflösung der Antifa Dresden, die es so vom Ende der 90er bis 2010 gab, als explizite Antifa-Gruppe neu gegründet hat und macht so einen Mix zwischen so klassischer Anti-Nazi-Politik, viel Reisen ins Umland. Sehr stark ist die URA bei der Jugendarbeit und genau macht so Bündnispolitik lokal und überregional.
Ist eine große Aufgabe, aber ja, Geschichte wird gemacht, ne? Und gerade auch hier in der Gegend durchaus öfters.
Das ist jetzt Philipp vom ART. Das ist die älteste Gruppe, die es seit Mitte der 90er Jahre gibt, die, wie es der Name schon sagt, das Antifa-Recherche-Team vor allem Recherche macht. Recherche ist so ein wichtiger Aspekt, um Einschätzungen und Analysen zu machen, um sozusagen zu wissen, wer sind die Nazis, was sind deren Inhalte, was sind deren Strategien und wo ist es wichtig, sozusagen einzugreifen und zu intervenieren. Und das ist eine ganz wichtige Grundlage für das, was wir so klassische Antifa-Arbeit nennen, um eben dann überhaupt reagieren zu können.
Jetzt habt ihr einen kleinen Überblick bekommen über die Sprecherinnen, die auf dem Podium saßen. Es gibt natürlich dann noch die Vielzahl von Stimmen aus der Diskussionsrunde und wir hoffen, dass ihr euch da gut durchnavigieren könnt. Viel Spaß damit.
Also erstmal zu dem Demo einmal eins und ob wir darüber reden. Also klar, es gehört gehört definitiv auch ein bisschen Identitätspolitik dazu. Ich meine, das ist nicht davon zu lösen. So. Also wir machen uns schon dafür Gedanken so, für welche Aktionen was sinnvoll ist. Ich glaube, bei der ersten 9-Demo ging es vor allem darum, halt, naja, einfach auch mal tatsächlich mal ein autonomes Bild auch in die Gesellschaft zu tragen und doch so auf der Straße zu stehen. So war es ja auch quasi beworben. Die Mobi-Videos haben auch darauf quasi hingewirkt. Also wir halten es natürlich nicht für sinnvoll, dass das in jeder Aktion praktisch ist. Also wenn wirklich explizit offen auf Menschen zugegangen werden soll, dann ist es natürlich nicht gut, irgendwie ja, ein komplett Blackblock da irgendwie zu stehen. Und ich finde die Debatte auch sehr interessant, weil sie sehr oft geführt wird, aber meistens dann Leute trotzdem irgendwie dazu tendieren, irgendwie wieder schwarze Klamotten auf der nächsten Demo anzuziehen, obwohl es jetzt quasi eigentlich eine ist, die ja ein bisschen offener sein sollte, weil es irgendwie so zu einer Routine geworden ist und irgendwie Menschen sich dadurch auch eher sicher fühlen, auch wenn es vielleicht tatsächlich manchmal eher in die Richtung geht, dass Menschen dann eher auf dem Schirm sind.
Hallo, ich fand die Frage mit den Wünschen und Perspektiven vorhin ganz gut und wollte deswegen mal sagen, dass ich es ganz cool finde, wenn die Antifa nicht wie so ein super cooler Verein immer rüberkommt und so ein bisschen ja elitär wirkt und ist man jetzt links genug, um dort teilzunehmen. Also wenn die Antifa ein bisschen weniger cool wäre und weniger Punk vielleicht auch und weniger so ein dieses Bubble-Thema irgendwie hätte und ein bisschen mehr spießige Jugendarbeit macht. Ich glaube, dass dieser Individualismus, der da irgendwie immer reinkommt, die Antifa total schwächt und ich fände das schön, wenn wir alle ein bisschen bunter wären manchmal.
Von meiner Seite auch kurz einen kleinen Hintergrund zur Einordnung. Mein Erfahrungshintergrund ist autonomes Antifa-Spektrum Anfang der 90er in Nordbrandenburg. Und wir haben damals mit allem gekämpft, was wir hatten und wir hatten nicht viel, auch keine Subkultur drumherum. Und ich würde heutzutage sagen, dass wir relativ gescheitert sind mit dem. Also dass wir nicht so viel erreicht haben, was sich auch an der politischen Situation heutzutage abzeichnet. Und ich habe für mich daraus immer abgeleitet, dass Antifaschismus alleine nicht reicht. Dann gab es auch schon vom Podium sozusagen eine ganze Menge Beiträge dazu. Für meine Einschätzung sind die wenig radikal oder nicht radikal genug. Also meine Analyse hat irgendwie ergeben, dass Nationalstaaten auch demokratischen Strukturen immer wieder Faschismus hervorgebracht haben und das auch heute tun oder den zumindest verstärken. Und dass aus der Konsequenz heraus halt auch einen Kampf über Antifaschismus hinaus konsequent antiautoritär und gegen jede Form von Herrschaft gerichtet sein muss. Ein anderer Punkt, ich habe das Gefühl sozusagen, dass unsere Erfahrungen von früher heute auch gar nicht so beliebt sind und nicht so gerne gehört werden. So auch wenn man präsent ist und die gerne teilen möchte. Klar gibt es auch manchmal das Problem, ne, dass man sich nicht von alten Leuten aus dem Krieg erzählen lassen will oder so. Aber ich finde, es gibt vieles, was man teilen kann. Und ich finde auch sozusagen, dass über die Generation von Antifa-Leuten und ich nehme Antifa-Szene immer als so eine Jugendbewegung wahr, die auch meistens eine Jugendbewegung bleibt. Und dadurch gehen sozusagen diese Kritiken oder unsere Erfahrungen immer wieder verloren.
Das ist sehr spannend. Also wir sind auch auf Leute zugegangen und einige von uns hatten auch schon Selbsterfahrungen. Aber es ist halt immer interessant zu beobachten. Also wir haben uns als Gruppe jetzt nicht aus der Szene halt raus entwickelt. So einfach mit Menschen, die schon irgendwie alle länger in der Szene waren. Und ich glaube, von Anfang an hätte ich mir persönlich auf jeden Fall gewünscht, dass es irgendwie da nicht so ein Gap wäre dazwischen. Also jetzt nicht unbedingt aufs Alter bezogen generell, sondern generell einfach auf dieses Ding. Wir sind irgendwie Leute aus der Szene, wir wissen, wie es läuft und ihr habt euch danach zu richten. Und quasi, ich hatte das Gefühl, es wird immer sehr und das müssen wir uns auch als Selbstkritik wiedergeben, so dass wir mittlerweile auch dazu tendieren. Es wird immer sehr geguckt, irgendwie, na, dass halt Dinge in einer gewissen Art und Weise zu laufen haben. Und wenn sie nicht in der Art und Weise laufen, dann, dass es erstmal stark kritisiert wird und schlecht eingeordnet wird. Aber eine Gruppe muss ich da wirklich als sehr positives Beispiel nennen, das ist die AIL. Weil tatsächlich ich immer bei der AIL das Gefühl hatte, dass es so einfach, auch vielleicht was abseits der Neustadt ist, irgendwie, das ist einfach ein sehr herzliches Gefühl war, einfach so irgendwie neue Gesichter zu sehen und irgendwie auch ein sehr schönes Gefühl, irgendwie auf Augenhöhe miteinander zu reden und irgendwie auch, ich mehr das Gefühl hatte, das ist so ein Ding von, dass neue Ideen, neue Prozesse einfach besser durchdringen können.
Fange ich an der Stelle an, auch nochmal mit einem Dank an die AOL, die hat einen festen Platz in unserem Herzen. Natürlich auch alle anderen Gruppen, die in Dresden so Politik machen. Das ist schon irgendwie trotzdem krass, wenn man sich das über eine lange Zeit anguckt. Es gab auf jeden Fall Zeiten, da war das wesentlich leerer, auch hier im Conny, muss man ganz ehrlich sagen. Also wir haben, ich denke an 13. Februar, in den 0er Jahren zurück, da waren Mobilveranstaltungen deutlich leerer. Das ist, glaube ich, eine Sache, auf die man insgesamt trotzdem irgendwie, die man sich, glaube ich, so im Hinterkopf behalten kann. Das mag manchmal in dem Moment jetzt immer noch nicht so richtig beruhigen, weil die Situation gesellschaftlich schon auch irgendwie so ein bisschen eskaliert. Wir haben da jetzt kein Pauschalrezept in petto, wie das jetzt sozusagen zu lösen wäre. Ich glaube, das kann nur entstehen, indem wir uns immer wieder aufeinander beziehen und gemeinsam die Diskussion suchen und versuchen, eben genau diese Strategie stärker herauszuarbeiten, zu gucken, wo das hinführen kann. Von vielen von dem, was hier gesagt wird, kann ich auch einfach nur unterstreichen und unterstützen. Die größte Klammer, die sich gerade sozusagen inhaltlich anbietet für Nazis oder den rechten Block, ist tatsächlich einfach der Antifeminismus. Das reicht halt eben von den Hardcore-NS-Nazis bis hin rein weit in die CDU oder auch tiefer oder sogar noch weiter. Das ist aber auch irgendwie, glaube ich, also das sagt so ein bisschen was, wo man vielleicht hinschauen muss perspektivisch oder wo unsere Ansätze vielleicht auch liegen, um dem gegenzuwirken. Und welche Zielgruppen vielleicht auch einfach sozusagen von so einem Parteien nicht angesprochen werden können und dort dann genau hinzugehen.
Und vielleicht auch nochmal kurz erklären, warum wir gesagt haben, wir wollen den Schwerpunkt auf so Vernetzung von Antifa und Feminismus legen. Genau, das liegt größtenteils daran, dass wir durch Analysen bei uns in der Gruppe gemerkt haben, dass Antifeminismus eine Ideologie ist, die verschiedene Diskriminierungsarten miteinander verbindet. Das heißt, da gibt es natürlich den Part der Frauenfeindlichkeit und des Sexismus, woran viele denken müssen, wenn sie das Wort zum ersten Mal hören. Aber auch Queerfeindlichkeit und besonders Transfeindlichkeit ist im antifeministischen Gedankengut vorhanden und ein essentieller Part davon. Und Antifeminismus ist in vielen verschiedenen Bereichen unseres Lebens wiederfindbar. Das heißt, das ist ein Thema, wo alle Menschen Berührungspunkte haben und dadurch auch alle Menschen sich mit Stereotypen auseinandersetzen müssen und sich aktiv dafür entscheiden müssen, das zu dekonstruieren. Deswegen gehört Antifeminismus nach Rassismus zu einem dieser Kampffelder, sage ich mal, wo die extreme Rechte sehr gut ansetzen kann und warum es für uns so wichtig ist, auf diese Vernetzung immer aufmerksam zu machen. Seitdem wir diesen Schwerpunkt für uns gefunden haben, haben wir auch gemerkt, dass unsere Aktionen besser funktionieren, dass wir uns irgendwie wohler damit fühlen und haben auch so ein bisschen gelernt, dass besonders Bildungsarbeit innerhalb von Gruppen, aber auch nach externen super essentiell und wichtig ist. Genauso aber auch eine Niederschwelligkeit in der Antifa-Szene. Das heißt, wir sind mittlerweile an dem Punkt, dass wir sagen, es braucht eine gute Mischung aus Aktion, wo man eben Leute braucht und man weiß, okay, da ist eine Sicherheit garantiert und Abläufe sind irgendwie schon bewusst, aber es braucht genauso Aktionen, die Möglichkeiten schaffen für Menschen, die selber auch eine Handlungsmotivation haben, gut mit reinzukommen. Da hatten wir zum Beispiel jetzt die große letzte Aktion von diesem Jahr, die Proteste gegen Rammstein, wo wir mit zu offenen Plenar eingeladen haben und Menschen gebeten haben, gerne einfach mit rumzukommen und ihre Ideen mit einzubringen und gemeinsam zu schauen, okay, was können wir irgendwie machen, weil die sind halt hier und es ist eine so große Anzahl von Menschen, die in unserem Stadtbild unterwegs sind, dass wir auch gemeinschaftlich überlegen müssen, was brauchen wir, um uns irgendwie gut und sicher zu fühlen und halt zu zeigen, dass wir zusammen gegen dieses Gedankengut und gegen Tätertum stehen. Und das war richtig schön zu sehen, wie viele Leute gekommen sind. Also beim ersten offenen Plenum saßen, glaube ich, so 30 Menschen oder 40 Menschen da. Das ist voll die coole Zahl für Dresden und es hat uns mega gefreut zu sehen, dass es da irgendwie eine Bereitschaft gibt.
Es gab ja in den letzten Jahren verschiedene Ansätze, so feministische Perspektiven im Bereich Antifa-Arbeit so mit unterzubringen. Es gab zum Beispiel feministisch Blockieren, es gab Furia, also es gab so verschiedene Gruppen und Leute, die Sachen gemacht haben. Und genau, ihr habt euch auch von Anfang an als eine Gruppe mit einem feministischen Schwerpunkt in die Antifa-Arbeit geworfen. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie, ihr habt gesagt, das ist so ein Deckmantel immer so, das queer-feministische Thema. Wie macht ihr das? Also wie verknüpft ihr so diese inhaltliche Schwerpunktsetzung in euren strategischen Vorgehen? Und was ist euer bisheriges Fazit, habe ich mich gefragt, in der Zusammenarbeit mit anderen Antifa-Gruppen? Kommt ihr da gut an mit eurem feministischen Schwerpunkt?
Ich hatte ja schon gesagt, dass dieser Entschluss, mehr auf Außenwirkungen zu achten und mehr Feminismus in den Schwerpunkt zu legen, nach der Free Lina-Demo 2021 im Sommer entstanden ist. Da hatten wir uns danach hingesetzt und haben angefangen zu reflektieren, okay, wie sehen irgendwie die Bilder und Videos aus, wie haben wir selber diese Demonstration wahrgenommen und haben gemerkt, dass wir da genau eigentlich super viel Musik gespielt haben von männlichen Künstlern, das ist sehr wenig Flinterstimmen gab, die damit gesprochen haben, obwohl gerade das Thema Lina E. ja von super viel misogynen Narrativen mit geprägt war zu der Zeit und haben gemerkt, okay, das ist nicht die Art von Aktivismus, die wir gerne machen wollen und haben uns deswegen dafür entschieden, dass wir ein paar Grundsätze aufbauen wollen, die bei uns in Aktionen wichtig sind. Das bedeutet, dass wir einen kritischen Blick bei allen Themen darauf werfen, bei jedem Thema da einen kritischen Blick darauf werfen wollen, wie intersektionale Bezüge die Thematiken beeinflussen, wie antifeministische Gedankengüter mit reinspielen und explizit bei allen Themen darauf achten. Uns ist es wichtig, wenn wir zum Beispiel Kundgebungen organisieren oder Demonstrationen durchführen, dass wir immer verschiedenste Musik haben, dass wir verschiedene Perspektiven widerspiegeln, dass wir verschiedene Stimmen hören und einfach eine Sichtbarkeit schaffen. Und ich glaube, gerade dieser Sichtbarkeitsaspekt und Aufmerksamkeit für Themen schaffen ist uns super wichtig und hat unsere Arbeit die letzten Jahre sehr geprägt, da irgendwie uns selber auch zu reflektieren, uns hinzusetzen und auch sehr kritisch mit uns selber und unseren Sozialisationen umzugehen, um diese, ich sage mal, ansozialisierten Bilder auch zu dekonstruieren, weil das eine Praxis ist, die es immer braucht und wo man nie irgendwie zu Ende ist, weil wir halt alle in diesen gesellschaftlichen Bedingungen groß geworden sind und das ein ganz essentieller Teil ist von politischer Arbeit und auch von Antifa-Arbeit. Das würde ich jetzt auch so ein bisschen als Überleitung nehmen, wegen Zusammenarbeit mit anderen Gruppen. Tatsächlich ziemlich positiv, was sich gerade gut anfühlt zu sagen. Also es gab wenig Konflikte und auch viel weniger Konflikte, als man denken würde. Und wenn es irgendwie zu Reibungen gekommen ist oder unterschiedlichen Perspektiven, hatte ich das Gefühl, dass häufig auch einfach wir in der Lage waren, mit den Menschen zu debattieren und zusammen Lösungen zu finden.
Das ist ja tatsächlich eigentlich wirklich super gut auch zum Teil gelaufen, was da passiert ist, auch wenn Bautzen jetzt nicht so ein wirklicher, schon natürlich für die Neonazis ein krasser Mobi-Erfolg wäre, um vielleicht mal das konkrete Beispiel nochmal aufzumachen, aber man kann da auch schon nochmal in den Raum stellen, dass da eine Anreise aus Dresden von den Faschos verhindert wurde. Das ist nicht selbstverständlich. Wir würden uns, glaube ich, so ein bisschen wünschen, tatsächlich noch offensiver auch mit den eigenen Erfolgen zu arbeiten.
Mit unserer Gründung und dann auch in einem Jahr danach plötzlich ganz, ganz viele Prides und CSDs in ganz Sachsen gab, eben auch abseits von Pirna, Chemnitz, Leipzig, Dresden. Über viele Jahre hinweg gab es eben in den vier Städten was und dieses Jahr gab 21. Genau, und diese ganzen, auch teilweise sehr kleinen Prides und CSDs, da haben wir schon von Anfang an oder spätestens im letzten Jahr auch gesehen, noch vor irgendwie Polizei und Innenministerium, die das ja auch jetzt noch nicht mal irgendwie wahrhaben wollen, dass es dort einen massiven rechten, extrem rechten Gegenwind gibt und haben eben versucht, uns da eben nicht nur irgendwie in so einer Großstadtbubble zu organisieren, sondern auch Kontakte aufzubauen, regional und international. Also genau, Beispiele Stolberg, aber auch nach Usti, viel nach Polen oder eben in Bautzen. Und genau, letztes Jahr war das dann relativ intensiv auch. Ich weiß nicht, ob es mit Bautzen angefangen hat, aber das mir auf jeden Fall noch im Gedächtnis, wie wir da überlegt haben, wie können wir dort sicher hinkommen, wie können wir die Leute dort bei ihrem ersten CSD unterstützen, weil absehbar war, dass die attackiert werden sollen und haben das, glaube ich, ganz gut irgendwie hinbekommen. Das ist so eine Art des queer-antifaschistischen Aktivismus von uns, eben die gemeinsamen Anreisen und eine intensive Vorbereitung, um eben auch Hürden abzubauen und Mut zu machen und dieses queere Selbstbewusstsein zu stärken in den Strukturen und in den Individuen. Ich glaube, was richtig gut funktioniert, ist der JUKO, ist die Nachwuchsarbeit, die von der URA mit vorangetrieben wird. Was richtig gut funktioniert, was uns auch super hilft, sind Infos und Prognosen vom ART, weil das einfach so viel erleichtert, wenn man dann eine fundierte Einschätzung bekommt und vor allem, wenn man sich nicht tagtäglich durch diese ganzen Nazi-Kanäle irgendwie durchwühlen muss. Das kann auch manchmal ganz schön belastend sein. Und wenn das so ein bisschen zugearbeitet wird, ist das häufig eine gute Erleichterung. Was gut funktioniert, ist zumindest bei Antifaschista auch irgendwie eine Online-Mobilisierung über Instagram. Also was da quasi für eine Reichweite auch mit so kleinen Mobi-Clips erreicht wird, das ist sehr schwer irgendwie mit Flyer-Aktionen in der Altstadt zu erreichen.
Vielleicht zu gucken, ob man die medial in diesen neuen Medien oder sozialen Medien tatsächlich auch noch ein bisschen präsenter machen kann. Das ist, glaube ich, tatsächlich nochmal eine Sache, die radikal Linken aus verschiedenen Gründen, auch guten Gründen, jetzt nicht unbedingt so leicht leicht fällt oder es da auch gute Gründe gibt, das nicht zu tun. Nichtsdestotrotz müssen wir momentan zumindest anerkennen, dass das ein Faktor ist, der für die Mobilisierung von Relevanz ist. Und dann lohnt es sich auch ein Stück weit da, zumindest hat sich das erfahrungsgemäß immer gut gezeigt, dass ein gewisser Pragmatismus hilfreich ist und im Zweifel eben auch lohnt, gern mal dann das Video zu haben, wie diese Faschos von der Elbland-Revolte halt einfach unter dann vorm Hauptbahnhof umkehren und betröppelt irgendwo sich da in die Polizeikontrolle stellen, weil sie einfach Schiss haben vor den Leuten, die vor ihnen stehen und sie dann auch irgendwie nichts gebacken kriegen. Also ich glaube, das könnte man durchaus offensiver auch noch so ein bisschen kommunizieren und gucken, ob wir da vielleicht neue Wege finden, wie wir das machen. Das ist jetzt auch nicht unsere Stärke. Wir verzichten momentan eher tatsächlich so stärker auf diesen Social-Media-Aspekt, einfach aus dem Grund, weil wir diesen Nazi-Inhalten, die sind schon genug präsent. Ich glaube, es braucht tatsächlich eher so eine Verschiebung nochmal, was den Fokus angeht.
Auch haben uns Aktionen gezeigt, wie super wichtig Pressearbeit ist. Da würde ich wieder Rammstein als Beispiel nehmen. Da hatten wir, ich glaube, insgesamt 4 oder 5 Interviews mit der Presse, teilweise auch mit dem Fernsehen, die wir gegeben haben. Ich glaube, es war also die erste Aktion, wo wir wirklich sehr krass geachtet haben, davor Pressemitteilung rauszuhauen, danach Pressemitteilung rauszuhauen, Pressevertreterin mit da zu haben. Und da war es auch mega krass zu sehen, wie das Thema einfach ganz viel in die Öffentlichkeit reingetragen worden ist. Es Artikel gab, es Videos gab darüber und man einfach gesehen hat, okay, irgendwie, auch wenn es nicht immer so berichtet wird, wie man es sich eigentlich wünschen würde, ist es ein Thema, was jetzt behandelt wird und wo gezeigt wird, es gibt einen Gegenprotest. Und das war richtig schön und richtig gut. Genau, es gab aber natürlich auch Sachen, die nicht gut liefen. Und ich glaube, da war eine große Sache, dass wir halt so sehr spontan zusammengekommen sind und gar nicht davor wirklich diese Intention hatten von, wir bilden jetzt eine Gruppe. Und es dadurch einfach so das erste Jahr, erste 1,5 Jahre viele Findungsprozesse gab und viel erstmal gucken, wer wollen wir sein, was sind eigentlich unsere ideologischen Standpunkte, Wissenshierarchien abbauen, Erfahrungshierarchien abbauen, was dafür gesorgt hat, dass wir irgendwie erstmal so reinkommen mussten und uns selber irgendwie finden mussten.
Ja, was wir so machen. Also wirklich viel. Also mir fallen auch zigtausend Dinge ein an sich. Also wir sind meistens auch eher so wie die Ura das gesagt hat, so dass wir meistens auch ein bisschen halt taktisch handeln und auch dann, wenn halt irgendwelche großen Bewegungen sind, versuchen uns da irgendwie auch ein bisschen reinzubringen. Und das auch von sehr viel Spontanität meistens zeugt, wenn wir nicht so richtig krasse Strategiedebatten haben. Und meistens endet das dann so, dass wir halt meistens standardmäßig Gegenproteste zu machen, um irgendwie für Öffentlichkeit zu sorgen oder irgendwelche anderen Proteste zu supporten, vor allem im Hinterland. Also wir haben zum Beispiel nach Bautzen mit mobilisiert, sind zu irgendwie den Demokratiedemos in Wurzen oder in anderen sächsischen Kleinstädten mit hingefahren. Aber wir haben meistens, und das ist auch eher dann ein bisschen ein auch schlechter Punkt, nicht so einen konkreten Fahrplan, wo es hingeht. Also es ist mir auch völlig unklar, was wir in einem Monat so direkt machen. So, weil das meistens auch eher ein bisschen so darauf gerichtet ist, wo ungefähr gerade das halt brennt sozusagen. Also wir haben natürlich ganz klare Grundsätze, was wir für politische Themenfelder bedienen, dass unser Kampf intersektional sein muss. Wir nicht uns einfach nur gegen ganz klare Faschos stellen müssen, sondern dass wir natürlich auch uns gegen Antifeminismus, gegen Rassismus stellen müssen. Und versuchen das auch immer wieder miteinander zu verbinden. Nee, was gut lief, war auf jeden Fall, dass wir mittlerweile halt eine ziemlich große Gruppe sind, die auch halt gut irgendwie Support leisten kann, was man vor allem irgendwie sieht, wenn irgendwie ins Hinterland gefahren werden muss oder dort unterstützt wird, dass wir auch gut halt Menschen zusammenbekommen und da irgendwie auch gerade so eine gute Öffentlichkeitsarbeit machen können, weil wir irgendwie es geschafft haben, einen ziemlich großen Instagram-Account zu kriegen, was sehr toll ist irgendwie. Genau, und wir versuchen halt auch so, dadurch halt auch irgendwie, weil es halt schon eine große Bühne ist, auch irgendwie da halt einfach nicht nur unsere eigenen Sachen zu reposten, sondern auch irgendwie anderen Menschen auch eine Stimme zu geben, was uns auch vor allem darum geht halt, dass wir nicht nur in unserem kleinen Kreis uns irgendwie politisch betätigen können, sondern das Feld halt irgendwie größer sein muss und so irgendwie so einen Platz schaffen müssen dafür, dass generell Gedanken, die in der linken Bewegung sind, halt irgendwie geteilt werden können.
Okay, super, vielen lieben Dank. Da sind ja schon richtig viele Sachen, finde ich, gekommen, die wir in die Perspektivenrunde nehmen können. Auf jeden Fall sind wir uns schon mal sehr einig, dass feministische Perspektiven hier sehr wichtig auch weiterhin in der antifaschistischen Bewegung sind. Wir brauchen mehr Augenhöhe und Offenheit, wie bei der AIL. Wir müssen vielleicht trotz Feuerwehrpolitik auch über Strategien reden. Das ist vielleicht wichtig. Das kam auch so ein bisschen raus, dass das oft so ein kleines Manko ist. Was sind so eure Wünsche, Vorstellungen, selbstkritischen Punkte, die ihr mitnehmt in eure perspektivische Arbeit oder was ihr euch auch von der Bewegung wünscht, genau, dass ihr da nochmal einfach eine kleine Runde macht.
Das ist, glaube ich, schon so das Wesentliche, sozusagen die antifaschistischen Basics beizubehalten zum einen, auf die eigenen Stärken besinnen und dann eben weiterzuentwickeln und neue Bündnispartnerinnen auch zu finden oder Partnerinnen. An die Milieus anknüpfen, die im Januar unterwegs waren, gucken, wie man die auch noch einbeziehen kann. Das war ja oft erst noch so auf einer Stufe von Empörung. Wir würden begrüßen, wenn daraus dann sozusagen eher eine langfristige Organisierung stattfindet und dann vielleicht auch bewusst eigene Themen gesetzt werden, die vielleicht auch tatsächlich nichts auf dem, also die nicht so direkt auf das Feld führen, wo die AfD stark ist. Wenn wir auf das Feld zum Beispiel der AfD gehen würden, dann müsste das so sein, dass wir tatsächlich da sie beeinträchtigen oder in ihrem Handlungskreis einschränken zum Beispiel. Das sollte nicht so sein, dass wir dort irgendwie da nur eine CDU anbetteln, dass sie bitte nicht mit denen koaliert. Das ist, glaube ich, zu wenig. Also so eine Dinge so ein bisschen noch besser zu, ja, die eigene Narrative da auch noch zu stärken und zu gucken, wie man die so formuliert, dass Handlungsoptionen entstehen, attraktive Handlungsoptionen, an denen sich Leute auch anschließen können. Das wäre so unsere Wunschliste für die nächste Zeit. Und ist eine große Aufgabe, aber ja, Geschichte wird gemacht, ne? Und gerade auch hier in der Gegend durchaus öfters.
Ich glaube, manchmal überschätzen wir so ein bisschen unsere Mittel und Möglichkeiten, die wir als Antifaschistinnen und Antifaschisten haben. Es ist manchmal wenig zählbar, dann gibt es wieder gute Momente, wie zum Beispiel diese Geschichte in Bautzen, diese Anreise war für mich ein super motivierender Tag, da ist viel zusammengekommen, viele Leute haben richtig gut zusammengearbeitet, man konnte den Faschos aus Dresden explizit quasi unsere lokalen Gegner, konnte man dort massiv den ganzen Tag immer wieder stören, von früh bis spät in die Nacht hinein. Das ist alles passiert und das war gut. Aber ich glaube, dass es das halt nicht reicht. Wir müssen tatsächlich, wie wir sind, nicht als Antifa-Gruppen, sondern als sozusagen Menschen am Grillabend mit den NachbarInnen und auf Arbeit in den Fabriken und Büros. Wir müssen dort tatsächlich ins Gespräch kommen und diese kulturelle Hegemonie, die die AfD und auch die Neue Rechte in den vor allem 2010er Jahren geschaffen hat, auf denen sie jetzt ihre Möglichkeiten der parlamentarischen Einflussnahme fußen lassen können, die müssen wir von links erreichen. Das heißt, wir müssen wie die identitäre Bewegung mit provokanten Aktionen überhaupt Antifa wieder in einer Art und Weise cool machen, aber auch darüber hinaus die soziale Frage stellen. Das heißt, wir dürfen nicht nur antifaschistisch aktiv sein und darauf warten, dass es knallt, sondern wir müssen in die Gesellschaft hineinwirken. Das Zweite ist, wir müssen Räumungsgewinne erzielen. Das heißt, Nazis, aber auch andere Rechte aus den Orten treiben, wo sie sind, in der Neustadt, in Hecht, klappt das ganz gut. Wir sollten das auch, wie in Lobda, da klappt das auch sehr gut. Ich glaube, da sind die Schwierigkeiten noch ein bisschen größer als in der Neustadt. Auch da muss es mehr vorangehen, um dort dann schlussendlich aus diesen Räumungsgewinnen Raumgewinne zu erzielen. Dass diese Viertel auch wieder für Menschen attraktiv werden, die dort halt bisher Schiss haben und für Faschos eben No-Go-Areas werden, wie das in den 90er, frühen 2000er Jahren an manchen Orten in Deutschland ja durchaus passiert ist. Das müssen wir erreichen und im Endeffekt nebenher, das ist quasi das, was die Antifa macht, passiert dieser Kampf um die Köpfe. Und da muss eine Normalisierungstendenz einerseits passieren, was Antifa bedeutet, so wie es die Rechten schaffen mit eben kameradschaftlichen Orgas, aber auch mit Identitären, dass dieser Igitt-Faktor von, oh, das ist ein Nazi, der ist heute irgendwie weg. Und genau dieser Igitt-Faktor und diese Angst, die auch so eine bürgerliche Mitte vor Antifa hat und Gewaltfrage und dies und das, auch das müssen wir irgendwie schaffen zu überwinden. Und ich glaube, da kann, was auch schon gesagt worden ist, diese Einknüpfung an so, diese, ja, ich fand sie ganz schön trottelig, diese Demokratie-Demos, kann das schon passieren? Das ist, glaube ich, ein guter Anknüpfungspunkt.
Danke erstmal für eure Gespräche. Genau, ein was wurde angesprochen, da wollte ich mich zu äußern und eine Frage anschließend stellen, dass die Brandmauer-Demos nicht so viel gebracht haben. Würde ich jetzt mal nicht mitgehen, weil die haben sehr viele Leute politisiert, darunter auch mich. Bin Erstaktivistin und habe diesen Sommer zum Beispiel eine Aktion gehabt, also eine Flyer-Aktion, die überregional war, hätte aber ganz gerne, dass man die Antifa einzelnen halt Organisationen ansprechen kann, irgendwie die Ansprechbarkeit erhöhen. Meine Erfahrung war, dass ich bei dem Versuch, irgendwie jemanden zu erreichen, um über Dresden hinaus Aktionen zu machen, nicht geglückt ist. Also ich habe alle angeschrieben und das fand ich ein bisschen schade. Gibt es irgendwie Ideen? Ich verstehe auch, warum das so ist. Warum man sich schützen möchte, warum man sich abkapseln möchte, besonders in Ostdeutschland, besonders in Sachsen. Ich komme auch vom Land, ich weiß, dass es hart ist. Aber vielleicht gibt es da irgendwie Ideen, wie man da sich breiter aufstellen kann.
Der Ansatz, den die Queer Pride jetzt irgendwie fährt, ist eben so ein Community Building. Und da sind eben wichtig, dass man da keine identitäre Verengung vornimmt, sondern soziale Kämpfe, die uns alle betreffen, in unterschiedlicher Form solidarisch verbindet und dabei auf eine Zugänglichkeit zu achten, auf eine Ansprechbarkeit sicherzustellen, eben nicht so ein klandestines, abgehobenes, elitäres Gehabe, sondern eben zu gucken, wie kann man auch den Sozialraum beeinflussen, bearbeiten, bestärken und dann eben so Hürden für das Engagement jeder und jedes Einzelnen zu senken und Leute irgendwie auch dazu zu befähigen und dabei zu unterstützen, sich zu organisieren gegen die ganzen Verwerfungen und Zumutungen und Angriffe, die wir so zu erleiden haben.
Genau, es wurde, wie ich finde, bis jetzt super viel schon sehr Wichtiges und sehr Relevantes gesagt und vieles, was auch auf meinem Zettel steht. Deswegen werde ich mal versuchen, nicht so viel irgendwie doppelt zu sagen. Bei der Ausarbeitung von der Frage haben wir auch ein bisschen mehr geschaut, wie geht's uns jetzt gerade als Antifa-Gruppe in Dresden nach den Wahlen, was sind irgendwie Wünsche, die wir haben für die Zukunft und haben das jetzt nicht so groß gefasst, sondern eher ein bisschen interner geguckt und mehr auf uns fokussiert und haben gemerkt, dass wir uns jetzt gerade in so einer Zeit befinden, wo irgendwie so dieser Wunsch nach Konfrontation, aber auch ein bisschen eine Lähmung gegenüberstehen und dass wir uns so ein bisschen die Frage stellen, okay, eigentlich bräuchte es jetzt diese krasse Strategie, was sind denn jetzt die richtigen Entscheidungen? Jetzt müssten wir irgendwie so viel richtig machen, dass man sich irgendwie schon fast wieder gelähmt davon fühlt, weil man sich denkt, oh Gott, woher soll ich das wissen? Und dass das irgendwie so ein Dilemma ist, wo wir keine Antwort haben. Also ich möchte jetzt nicht so tun, als ob da ist nichts da, aber dass es halt so Ansatzpunkte gibt. Und diese Ansatzpunkte sind irgendwie in unserem täglichen Leben zu finden und darin zu finden, irgendwie Vernetzungsmomente zu schaffen und halt einen Fokus zu setzen darauf, Bildungsarbeit zu leisten und auch gerade Jugendarbeit. Weil wenn wir jetzt so sehen, dass immer mehr Jugendliche wieder anfangen, rechtsextremes Gedankengut zu teilen, wird es auch zu immer mehr diskriminierenden Verhalten in Schulen kommen und die Jugend immer mehr das Gefühl haben, irgendwie sehr alleine zu sein. Deswegen ist es super wichtig zu schauen, da Angebote zu schaffen und diese Menschen aufzufangen und für sie da zu sein. Und das ist eine Debatte, die bei uns immer sehr groß ist. Inwieweit kann Jugendarbeit gut so als Arbeitsfeld von Antifa-Arbeit stattfinden? Und heute wurde ja auch schon der JUKO angesprochen, der einfach eine sehr coole Möglichkeit ist, wo wir aber finden, es braucht da irgendwie noch mehr und noch einen größeren Fokus darauf, irgendwie Jugendliche abzufangen, mit ihnen ins Gespräch zu gehen und irgendwie sozialräumliche Möglichkeiten zu geben, wie so ein AZ ja auch so mal ist. Also genau, dass diese Sachen weiter ausgebaut werden und dass wir da auch drauf achten, wenn wir schauen, wie die Wahlergebnisse sind, dass wir jetzt anfangen müssen, Konzepte zu entwickeln, um genau diese Räume weiter am Leben zu halten und zu schützen, dass wir schauen müssen, wie wir finanzielle Hilfe organisieren können, wie wir sicher gehen können, dass uns diese Räume nicht genommen werden, sondern wir eher die Möglichkeit haben, noch mehr von denen aufzubauen. Und dafür braucht es halt super viel Solidarität und Zusammenhalt und das typische Thema irgendwie in der Linken, dass wir anfangen müssen, unsere Grabenkämpfe beiseite zu tun und einfach eine höhere Fehlertoleranz miteinander aufzubauen, weil wir alle sitzen ja hier, weil wir einen Grund haben und weil wir hier sitzen wollen und weil wir merken, es muss was getan werden und dass wir dahingehend auch einfach netter und freundlicher und liebevoller zueinander werden und irgendwie zusammen diesen Kampf führen und genau Empowerment stattfinden lassen, aber auch Power Sharing und einfach schauen, wie können wir auf uns gut achten, um gemeinsam irgendwie über diese Zeit zu kommen, gemeinsam zu gucken, wie wir uns verteidigen können, aber auch zu schauen, wie wir unsere Inhalte auf die Straße bringen, wie wir Menschen erreichen, die sonst nicht in unserer Bubble sind und zwar unsere Emotionen miteinander teilen und uns trotzdem nicht immer nur weiter in die Bubble verkriechen, sondern sagen, wir müssen irgendwie rausgehen, wir brauchen neue Perspektiven, wir müssen mit Menschen reden, die vielleicht in unserem Alltag nicht uns einfach immer über die Straße laufen, sondern anfangen, auch andere Kieze aufzusuchen und irgendwie zusammenzuschauen, wie wir Menschen erreichen können und berühren können und über Themen reden können, die uns bewegen.
Der Sound ist unsere Waffe, unser Ziel ist das Gehör. Kein Bock auf das Gegaffe, check unser Interieur. Brian ist auf der Straße, uns gehört der Block. Keine Herde, brave Schafe, setzen alle unter Schock. Schwarz vom Mund oder bunt, bringen wir's auf den Punkt. Wobei der Rest verstummt, läuft unser Mund erst rund. Kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat, kein Bock, wenn du sagst, du fickst mich ab. Denn ich bin das dann am Start, wenn ich sag, dass ich das mag. Hände in die Luft, denn die kocht die Atmosphäre. Glitzer in die Luft, komm, Magern in die Quere. Holen uns die Stadt zurück, Stück für Stück und mit Glück. Ohne Acht bin ich verrückt, ohne Acht, wenn ich mich bück. Ich schrei wie Kathleen Hanna, laut wie Bikini Kill. An alle Straßenränder, ich will leben, wie ich will. Whatever I dress, wherever I go. Yes means yes and no means no. Damit die ganze Stadt unter
ein paar Häuser, Block und Straßenstück sind ganz verrückt aus dem Rahmen, in den wir hineingedrückt waren. Da wird Angst vor diesem Mob, Liberalus auf die Füße, kurz ein Schock. FeministInnen besetzen alle Spots. Transpis hoch, laut wie vor, dieser Mob brüllt dir ins Ohr. Widerstand ist nie ganz leicht, geschenkte Freiheit niemals reicht. Kein Bock auf böse Gequatsche, kein Bock auf dein Gegrapsche. Typ sollte zu in der Patsche, dann Huggins richtig klatsche. Du Konservative, heul doch ins Christen, in paar Jahren wird dich keine vermissen. Beschissen, dass du dauernd brebst, ob mit Religion oder ohne verkleppt. Hältst du auf, machst dir ins Hemd, jetzt wird dein Horizont gesprengt. Wir kotzen dir ins Fisch geschränkt, bist du fleißig, du missgeschenkt. Du willst 120 Dezibel und bekommst Stress. Deine Hipster-Nazi-Girls sind die reine Pest. Eure TÜV-Propaganda ist ultra-faschistisch. Unser Feminismus bleibt queer und antirassistisch.
Riot, riot, fam.
Ich habe so halb eine Anmerkung und halb vielleicht auch so eine Frage ans Podium. Genau, weil ihr ja so viel über Community-Stärken geredet habt und über so große Klammern und habt ja da so Antifeminismus erwähnt. Naja, so eine ganz große Klammer ist halt auch einfach Rassismus und ist irgendwie, genau, Hetze gegen migrantisierte Menschen, die sich halt genau durchzieht, halt von den Neonazis bis halt SPD, Grüne etc. Und wir als Antifa immer wieder super weiß sind und diese migrantisierte Perspektive nicht drin haben und genau diese Community, die, ich würde sagen, gerade einfach am meisten gefährdet ist, nicht stärken. Und genau, und da ist so vielleicht so, also das die Anmerkung und die Frage vielleicht so ans Podium. Ja, also habt ihr dazu Gedanken? Gibt's da irgendwie Strategien oder irgendwie, gerade irgendwie jetzt auch mit der Grenzdebatte, Abschiebedebatte, genau, ist das irgendwas, was vielleicht auch eure Strategien einfach nochmal euch neu denken lässt oder so?
Ich kann da gar nicht, also was gemeint war mit der größten Klammer, das ist sozusagen die breiteste Klammer und das war einfach nur gemeint, es gibt kleinere, etwas kleinere Klammern, die sind auch nicht so viel kleiner, Rassismus würde ich da dazu zählen, aber insofern stimmt die Anmerkung voll und ganz. Es gab im Zuge von der Beschäftigung im NSU-Komplex, glaube ich, eine super sinnvolle Debatte über genau das Verhältnis von Antifa und Antira. Das ist, glaube ich, das ist nach wie vor aktuell und da finden, glaube ich, auch tatsächlich Sachen statt auf Feldern, die wir vielleicht sozusagen wo es tatsächlich sinnvoll ist, vielleicht auch tatsächlich immer mal über den Tellerrand hinaus zu gucken und zu gucken, wo eben gerade diese Diskussionen geführt werden und wie man das vielleicht auch miteinander in Verbindung setzen kann. Tribunal NSU-Komplex auflösen war zum Beispiel ein tatsächlicher Ansatz, der eben genau versucht hat, diese Barrieren, die da bestehen, so ein bisschen aufzubrechen, die Perspektiven miteinander zu verbinden und tatsächlich auch eben genau dahin zu schauen. Das ist ein nach wie vor wichtiger Ansatz. Gleichzeitig würde ich trotzdem auch sagen, also Dresden ist viel internationaler als vor 20 Jahren. Sachsen ist viel internationaler als vor 20 Jahren. Was dort an Strukturen entsteht und wo auch Verbindungen zu anderen Kämpfen nach Kurdistan gezogen werden, in den Iran, in die Befreiungsbewegung, was da sozusagen auch das findet ja auch schon mittlerweile hier ganz selbstverständlich statt. Also ich würde tatsächlich mich so ein bisschen gegen diese Erzählung stemmen, dass das alles gerade immer schlimmer wird. Ich glaube, das täuscht unter Umständen. Möglicherweise ist das vielleicht auch genau die Erzählung, die eine AfD befördern will, eben genau auch bei uns. Und da müssen wir uns vielleicht nochmal so ein Stück weit fragen, warum die so gut bei uns verfängt, um das vielleicht mal so ein bisschen provokativ in den Raum zu stellen. Ich glaube schon, dass wir natürlich uns auf ein paar Abwehrkämpfe einstellen können, aber bitte sollen sie doch kommen. Also ich verstehe gerade gar nicht, warum wir uns da sozusagen so klein machen. Das sind wir überhaupt nicht. Ich glaube, die Verhältnisse in Sachsen oder auch in Deutschland, die sind offener, als uns das momentan sozusagen suggeriert wird. Aber sie sind, glaube ich, gar nicht, also ich würde nicht pauschal sagen, dass sie so deprimierend sind. Es gibt gerade einfach viele Wege, die möglich sind und an diesen vielen Wegen, die möglich sind, müssen wir uns, glaube ich, eher gewahr werden, dass es in unserer Hand liegt, genau den richtigen einzuschlagen und dafür zu kämpfen, dass wir den richtigen einschlagen.
Ich würde auch noch mal kurz was dazu sagen. Genau, ich hatte jetzt deine Frage so verstanden, dass es dich interessieren würde, was Perspektiven und Strategien sein können, um gerade migrierte Perspektiven mehr in unsere linke antifaschistische Kämpfe zu integrieren und ob das ein Thema ist, das behandelt wird. Liege ich da richtig? Nice, okay. Super wichtiges Thema. Danke, dass du das ansprichst. Ich glaube, was super wichtig ist und was wir uns viel zu selten uns viel zu selten daran erinnern, ist, dass Aktivismus auch etwas ist, das ganz viel mit Privilegien zu tun hat und ganz viel damit zu tun hat, wie wir Aktivismus gestalten und wie wir Ebenen öffnen, damit Menschen, die andere Lebensrealitäten haben, Zugänge haben, Demonstrationen, Kundgebungen zu besuchen und auch ihre Stimme hörbar zu machen. Und deswegen ist dieses Prinzip und Konzept des Power-Sharings super essentiell, dass wir auch realisieren müssen, dass wir durch unsere Privilegien zum Beispiel viel einfacher Kundgebungen und Demonstrationen anmelden können, wir aber nicht immer die Person sein müssen, die auch den Inhalt bespielen, sondern es viel mehr bringen könnte zu sagen, okay, wir haben migrierte Personen in unserem Umfeld, die einfach Räume haben wollen, wo sie irgendwie sicher, ohne ihre Daten angeben zu müssen, ihre Themen auf die Straße bringen und dass es dann unsere Aufgabe ist, uns in der inhaltlichen Gestaltung auch zurückzustellen und zu sagen, wir möchten euch supporten und wir fragen nach, welchen Support ihr möchtet und wollen uns halt nicht immer in die erste Reihe spielen, sondern wollen Räume für euch eröffnen und möglichen und danach praktisch zurücktreten und diese Räume frei bespielen lassen. Und ich glaube, wo ich viel mehr noch einen Problemanhaltspunkt sehe, ist, dass gerade in Dresden und in Sachsen die Anzahl von migrierten Menschen nicht hoch ist und dass wir viel zu wenig tun, um direkt auf die Menschen zuzugehen und auch dieses Angebot zu geben und zu sagen, wir möchten euch unterstützen, weil wir sind halt irgendwie diese weiß geprägte Antifa, die ganz viele schwarze Blockdemonstrationen macht, aber die eben nicht in den Kiezen unterwegs sind, wo die Anzahl von migrierten Menschen am höchsten ist, die nicht dort auftaucht und irgendwie Angebote schafft, wo Menschen hinkommen können und einfach einander kennenlernen können und daran fehlt. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, als eine Person, die frisch nach Sachsen migriert ist, würde ich mich wahrscheinlich auch nicht trauen, irgendwie die Antifa anzuschreiben, weil wir da einfach gar keine Räume schaffen, wo das wirklich gut möglich ist. Und da müssen wir ansetzen.
Ja, ich würde auch gerne einhaken. Ich glaube nicht, dass es das gar nicht gibt, aber es ist auf jeden Fall ausbaufähig. Ich denke, ne, zum einen ist es natürlich, auch wenn man sich hier das Podium anguckt, nicht das, was jetzt irgendwie Expertise mit, also eigene Expertise irgendwie mit Rassismus groß vermitteln kann. Das heißt, insofern ist es natürlich eine, sag ich mal, Aufgabe antifaschistischer Art, in die eigenen Strukturen und Ansätze zu schauen. Ich glaube, dass ich so zu der Frage, ne, auch nach den inhaltlichen Verbindungen, dass ich da gerade was zum Beispiel Queerness und Fluchterfahrungen, die beiden Themen, da gibt es super viele Überschneidungen, die wir auch aufgegriffen haben, wenn es darum geht, dass jetzt Abschiebungen irgendwie nach Afghanistan schinden sollen oder so die Situation in Iran. Ich denke, die Verbindungen gibt's, die kann man aufmachen, die kann man stärken. Und vor allem kann man, glaube ich, in der Öffentlichkeitsarbeit oder mit einem Blick auf so einen Diskurs, da wo man den beeinflussen kann, eben auch schauen, dass man eben nicht so sehr irgendwie das als Migrationsproblem, Krise, wie auch immer framed, sondern wie das auch schon angesprochen wurde, ne, von Internationalismus und einer Internationalisierung irgendwie spricht und das vielleicht auch im eigenen Kopf so ein bisschen umzudrehen, um eben dann auch im gemeinsamen Austausch, in der gemeinsamen Aktivität irgendwie von den jeweiligen Erfahrungen und Ansätzen zu lernen, da vielleicht auch besser irgendwie agieren zu können, als wenn man sich so auf so ein kleines Themenfeld irgendwie versucht, da abzugrenzen.
Okay, ich würde es wieder zurück ins Publikum geben. Ich weiß nicht, ihr hattet gesagt, hier vorne waren mehrere Meldungen.
Ich habe öfter eine sehr schöne Wortgruppe von eurem Podium gehört und habe darüber nachgedacht die ganze Zeit, was das wohl bedeutet und lasse euch jetzt an meinem Nachdenken darüber teilhaben. Die Wortgruppe lautete klassische Antifa-Arbeit. Und das ist ja irgendwie, taucht auf so eine Weise auf, als würden wir irgendwie alle wissen, was das ist. Und in dem Sinne ist es so eine Art Mythos irgendwie, so kam es mir vor. Genau, also was ist das denn? Das wäre dann sozusagen eine Frage. Aber sag erstmal, was ich noch dazu mir so dachte. Ich habe es quasi versucht rauszufiltern. Es scheint irgendwas mit Zuganreisen zu tun zu haben. Mit Demonstrationen auf jeden Fall ganz viel, mit Blockaden, mit Plänen, Aktionen. Irgendwie hat es scheinbar mit irgendwelchen Veranstaltungen zu tun, die eher so auf der Straße stattfinden und die auf eine bestimmte Art und Weise ablaufen und auch aussehen. Eventuell ist es so ein bisschen nostalgischer Ausdruck. Eventuell ist es irgendwas, was ganz ernst ist. Eventuell auch etwas, das sehr weiß und sehr männlich ist. Eventuell etwas von Leuten, die Sneaker tragen. Und dann ist die Frage, ist diese klassische Antifa-Arbeit eigentlich etwas Gutes oder etwas Schlechtes? Gibt es in Abgrenzung davon auch eine romantische oder eine moderne oder eine zeitgenössische Antifa-Arbeit? Gibt es in Abgrenzung von der klassischen Antifa-Arbeit auch sowas wie Randbereich oder Randthemen? Gehört jetzt dieser Feminismus eigentlich schon dazu? Oder irgendwelche ökologischen Themen, sind das sozusagen Teile dieser klassischen Antifa-Arbeit oder nicht? Und eben hatte ich den Eindruck, dass es recht viel um so eine Art Szene ging. Und obwohl ja eigentlich der Titel oder die Frage für den heutigen Abend ist, was wollen wir denn irgendwie, was brauchen wir denn jetzt für eine Art von Antifaschismus? Ungefähr so war ja die Frage. Darum ringen wir ja sozusagen eigentlich in solchen Veranstaltungen. Was soll das denn sein, diese Antifa-Arbeit? Oder was bedeutet dann eigentlich Arbeit? Sozusagen stellt sich mir dann eben auch die Frage, wo ist der Ort von diesem Antifaschismus, der da stattfindet oder stattfinden soll? Und da gab es jetzt in eurer Endrunde dann, muss ich sagen, zum Glück dann noch ein paar andere Orte als nur die Straße und die Demonstration und so, die ihr dann genannt habt. Weil, genau, Nazis sind ja natürlich nicht nur auf Demos oder auf irgendwelchen Rechtsrockkonzerten oder so, sondern die sind halt in Familien und in Beziehungen und in der Schule und auf dem Amt und am Arbeitsplatz und überall. Und dann ist halt die Frage eigentlich für diesen, wie soll jetzt Antifaschismus aussehen, finde ich, wie wir dann uns eben an all diesen Orten und im Alltag organisieren und was wir da, also wie wir dort irgendwelche Sachen finden, wo wir Macht haben, wo wir eben nicht uns nur ohnmächtig fühlen. Ich frage mich zum Beispiel, ist klassische Antifa-Arbeit nicht zu üben, wie wir den feministischen, antifaschistischen Generalstreik durchführen?
Danke für deinen Impuls. Danke, dass du dir so viele Gedanken gerade währenddessen gemacht hast und das auch rhetorisch gerade so gut wiedergegeben hast. Es war sehr inspirierend, auch irgendwie zu hören. Genau, ich würde gerne nochmal auf diesen Punkt eingehen, dass was Antifa irgendwie sein könnte und was irgendwie alles zu Antifa dazugehört und würde da gerne ganz, ganz kurz, keine Sorge, was aus unserer Praxis teilen, wo wir ein bisschen belächelt worden sind, als wir das angefangen haben. Und zwar haben wir uns gedacht, es können nicht immer nur Demos und Kundgebungen sein und wir haben angefangen, so Kleidertauschbörsen einzurichten und in andere Kieze zu fahren. Da waren wir jetzt schon in Prohlitz und in Gorbitz und haben halt gesagt, okay, wir möchten irgendwie Orte schaffen, wo Menschen kommen können, selber, wenn sie möchten, Sachen mitbringen können, wir aber ganz viel stellen und das gar nicht irgendwie notwendig ist und man einfach irgendwie in ein paar Stunden sein kann, wo es irgendwie Tee, Kaffee noch gibt, irgendwie Sachen zu essen und da einfach Räume zu schaffen, wo Menschen irgendwie hinkommen können und Gespräche suchen können. Und das war eine mega schöne Erfahrung, wo ich sage, das ist auch Antifa-Arbeit, weil wir da eben mit Menschen sprechen und Perspektiven bekommen, die wir sonst nicht kriegen in unserem Leben, wenn wir sie nicht aktiv aufsuchen. Und das uns auch so einen Einblick gibt über Problemlagen, die Menschen haben, die sonst untergehen. Weil du meintest ja, Faschos sitzen nicht nur im Landtag, sie sitzen in Familien, sie sitzen in Beziehungen und in ganz vielen Bereichen von unserem Leben. Und ganz viele von diesen Bereichen sind dann auch sehr gewaltvoll geprägt und solche Räume zu schaffen, wo Menschen freiwillig hingehen können, keinen Zwang empfinden, nebenbei noch irgendwie Sachen machen können, sich kreativ ausleben können, sind halt Orte, wo echte Gespräche geführt werden können und auch Zeit geschaffen wird, um diese Gespräche zu führen und zusammen zu gucken, was braucht ihr und was ist denn wichtig und sinnvoll für euch in eurem Leben und wie können wir euch irgendwie unterstützen und halt nicht nur zu sagen, okay, wir organisieren eine Demo und es kommen dieselben 200 Leute, weil ich mache mir jetzt schon eine Weile und es sind immer noch 200.
Ich glaube, dass dieser Begriff natürlich einer Unschärfe unterliegt, die wir auch in dem, wie wir ihn verwenden, immer wieder vorkommt. Ich glaube, wenn wir sagen klassisch, dann haben wir vielleicht dieses Bild eben aus den 90ern und vielleicht noch aus den 80ern, dass eben aus Recherchen zu Personen und Strukturen und Akteuren auch irgendwelche Interventionen erfolgt. Ob das Christian Wurch ist, der von einem Antifa-Kommando überfallen und Akten aus denen seiner Wohnung, also es war ein Nazi-Kader, herausgebracht werden, oder ob das eine Aktion auf der Straße ist, wo man einer Neonazi-Demonstration sich sitzend oder Steine werfend oder was auch immer in den Weg setzt. Oder ob das eben rechte lokale Akteure wie Christine Langhammer hier in Dresden, die ihre Wurzelküche als Restaurant hatte, zur Schließung aufgrund von ökonomischem Druck auch bringt. Ich glaube, das ist das, was wir eher von klassischer Antifa-Arbeit verstehen. Dass es nicht das alles sein kann, habe ich vorhin gemeint mit, dass wir das als Instrument verstehen müssen, weil Antifa als Antifaschismus natürlich eine Sache ist, die darüber hinausgehen muss, die cool sein muss, in Anführungszeichen, nicht nur in der Jugend, sondern gesamtgesellschaftlich akzeptiert wird. Da sind diese Brandmauer-Demos vielleicht ein Weg dahin, denke ich schon, dass die Leute sich als AntifaschistInnen auch dort verstanden haben. Das kann ein Katalysator sein. Dort fehlt aber eine Herrschaftskritik, dort fehlt eine Abgrenzung zu den Parteien, die uns in diese Scheiße geritten haben. Da fehlt eine Abgrenzung zu dem Demokratiebegriff, den wir hier als Heeresideal irgendwie immer wieder hochhalten, der aber im Niedergang befunden ist und wir quasi etwas anderes brauchen, was wir dem entgegensetzen. Das muss mehr sein. Und das muss natürlich auch feministisch sein, das muss ökologisch sein.
Genau, meine Frage schließt ein bisschen daran an oder auch ein bisschen Gedanken.
Und du hast es gerade schon auch mit den Kleidertauschbörsen angesprochen. Klassische Antifa-Arbeit oder das, was Antifa-Arbeit verstanden wird, ist ja häufig dann doch noch, wir sind gegen Nazis, wir gehen auf die Straße. Klar, Information besorgen ist wichtig, wir hauen ihnen aufs Maul, wir machen Demos, wir sind stark, wir sind präsent und wir sind halt auch sehr männlich. Eben halt genau diese männlich konnotierten Eigenschaften. Und ich hatte das Gefühl, an diesem Abend wurde noch sehr wenig angesprochen, gerade hier. Also was sind zum Beispiel Solidaritätsaktionen, die stattfinden können, gerade mit verschärften Grenzsachen? Wie können Leute sicher über die Grenzen kommen? Wie können irgendwie Menschen, die von Abschiebung bedroht sind, eine sichere Unterkunft bekommen und irgendwie dagegen angearbeitet werden? Oder auch mit der Bezahlkarte, wie kann dagegen vorgegangen werden? Ist das nicht auch Antifa-Arbeit und müsste da nicht die Antifa auch stärker vorgehen? Und ist das nicht vielleicht auch ein bisschen uncool in der Antifa, weil das halt eben eher in so ein Care-Tätigkeiten fällt, um andere Sorgen, sich Gedanken machen und eben nicht dieses starke Präsenzsein und auf der Straße sein ist.
Irgendwie kam mir noch Queerness ein bisschen zu kurz und da wollte ich irgendwie wieso noch was erklären. Was können Antifaschistinnen von queeren Leuten lernen, was können Queerness von Antifaschismus lernen und so weiter. Und da würde ich sagen, Queerness ist ja nicht was, was man ist, sondern was man tut. So, das ist ein Ding und das in Beziehung zu denken, über Konzepte von Identität hinaus. Das ist eine Sache, die mich total beschäftigt, auch auf der Theorieebene, wenn irgendjemand was Schlaues dazu zu sagen hat, bitte gerne. Weil, genau, ich glaube, das wird wie so missverstanden. Das ist nicht wie so noch so ein Thema, genau wie Feminismus nicht so ein Thema ist, was dann zu Antifaschismus dazukommt, sondern Queerness, wie ich würde sagen, die Queer Pride ist auch versucht zu leben, ist in Beziehung, solidarisch, aus einer Community heraus Dinge aufzubauen so. Und da Beziehungen aufzubauen, die dann halten, gegen die ganze Scheiße, die auf einen zukommt so. Und das ist ein verbindendes Element auch, wenn man sich dem Hass in der eigenen Familie stellen muss, dem Hass jetzt auf der Straße zunehmend auch stellen muss, zum Beispiel als queere Person. Aber das ist nicht eine Identität, sondern das ist, was man macht. Das ist was eine politische Praxis ist. So. Und das unterscheidet auch von so neoliberalen, kommodifizierten Arten und Weisen der Queerness, wie sie auf diversen CSDs vertreten werden. So. Das, finde ich, kann Antifaschismus von Queerness lernen. Und ich war mindestens 15 Jahre antifaschistisch organisiert, bevor ich mich in irgendeiner Weise in queere Orgas getraut hat, aus genau diesem Grund. Und auf der anderen Seite, was kann queere Community, die sich schon aufbaut und die krass vielfältig ist und wo auch dieses Deutsche und sowas jetzt teilweise unterstellt wird und dieses Privilegierte übrigens überhaupt nicht zutreffend ist in weiten Teilen. Deswegen da Vorsicht auch mit Verallgemeinerungen andere Leute anbelangt. Genau, und was kann wiederum aber queere Szene, ohne dass es eine ist, jetzt von Antifaschismus lernen, und das ist schon ein gewisser Grad an Erfahrung und Organisiertheit und Analysen, siehe Antifa-Rechercheteam und so weiter. Und ich denke, dass da noch viel mehr möglich ist in der Überschneidung und Kooperation. In manchen Leuten überschneidet sich das sowieso, weil wir keine Wahl haben, aber es ist eine Praxis. Und dann brauchen wir das mit dem Feminismus und der Ökologie vielleicht auch nicht alles einzeln zu diskutieren, wenn wir die Methode quasi, also die Praxis daran anpassen. So.
Danke für alles, was jetzt schon gesagt wurde. Mir geht die ganze Zeit so ein historisches Beispiel im Kopf herum bei diesen Fragen von, wie kann Antifaschismus aussehen, und auch bei den ganzen Sachen, die jetzt schon gesagt wurden. Und zwar muss ich immer wieder an die LGBTQI-Community in UK denken, die den Streik von den Miners unterstützt hat und rausgegangen ist aus ihrer eigenen Bubble und sich einem gesellschaftlichen Kampf angeschlossen hat von einer Gruppe, mit der es keine vorherige so Überschneidung gab. Und ich glaube, ich habe jetzt viel gehört, migrantische Perspektiven integrieren in Antifa oder sowas, aber vielleicht ist es halt auch, und Räume schaffen, aber vielleicht ist es halt auch einfach in andere Räume gehen.
Erstmal vielen Dank an alle, die was gesagt haben. Für mich war tatsächlich auch so der Punkt, denn okay, wir laden mal die Antifa ein, und wir haben schon gesehen, es ist eigentlich nicht die Antifa, sondern es ist durchaus divers, und trotzdem bleibt es so ein bisschen die Antifa, an die auch Wünsche herangetragen wird. Es sind unterschiedliche gesellschaftliche Situationen, die auch so eine gewisse Teilung mittlerweile in politischer Arbeit gemacht haben. Vielleicht müssen wir das auch mit im Blick behalten, dass wir sehr segmentiert sind in so einer politischen Bewegung und vielleicht auch ein bisschen mehr nach links und rechts gucken müssen, was machen eigentlich alle gerade. Und nicht denken, wenn die Antifa jetzt auch mal was mit Ökologie macht, sondern es gibt Gruppen, die in dem Thema arbeiten. Wie können wir gut auf Augenhöhe, offen, gemeinsam, an welchem Punkt zusammenarbeiten? Es wäre gut, wenn wir dann alle eine Demo haben, dann gehen wir da auch einfach mal alle hin. Dann sind wir nicht 200, sondern dann sind wir auch einfach mehr, wenn wir uns für die Kämpfe der anderen auch interessieren. Und dann ergeben sich daraus auch Synergieeffekte und wir können uns gegenseitig in unseren Kämpfen stärken. Ich denke, das ist eigentlich auch nichts Neues, aber es ist wichtig, es immer wieder zu sagen. Und nichtsdestotrotz mache ich mich auch den selber stark für klassische Antifa-Arbeit, weil der Abwehrkampf wird wieder stärker und wir müssen nochmal Strategien, die es vielleicht schon mal gab, überprüfen und gucken, wie können wir die heute anwenden, dass wir nicht wieder zurück in die 90er kommen, sondern dass wir vielleicht diesen Abwehrkampf schon ein bisschen weiter vorne anfangen. Und das ist sozusagen da nicht nur Jugendarbeit und Bildungsarbeit und offene Treffen, sondern da ist auch ein bisschen Handarbeit noch dabei. Über die Frage der Militanz haben wir zum Beispiel heute Abend gar nicht geredet. Damit zusammen geht ein großes Problem der Repression, über die wir heute auch gar nicht geredet haben, was auch fein ist, weil wir wollten ja auch über positive Perspektiven reden. Da ist klar, dass wir uns nicht auf den Staat verlassen brauchen, weder im Parlament noch in den Behörden. Das ist auch eine Erfahrung gewesen aus dem NSU, was heute auch nochmal stark gemacht wurde, diese Position. Soziale Kämpfe verbünden, ich habe es gerade gesagt, es wurde vorhin nochmal explizit gesagt, auch Verbündete für Menschen, die von Rassismus betroffen sind, diese Perspektiven, unterschiedliche Perspektiven mehr sichtbar machen, genau, aufeinander zugehen, ist Bildung, Jugendarbeit, das Mobilisierungspotenzial nutzen von den Leuten, die auf der Straße sind, eine Balance zwischen Strategie und Feuerwehrpolitik, vielleicht doch wissen, was im nächsten Monat so anstehen könnte und trotzdem auf die Sachen reagieren, die einfach passieren, weil wir sie nicht vorher planen können. Kontinuität, Generationsaustausch, auch mal fragen, wie haben es die anderen gemacht? Vielleicht auch mal sagen, ey Leute, wir haben es anders gemacht. Könnt ihr mal darüber nachdenken? Nicht immer warten, dass die anderen Fehler machen, sondern Powersharing war ein ganz wichtiger Aspekt. Also ich kann gar nicht alles zusammenfassen. Ich würde gerne noch zwei Sachen sagen. Erinnerungspolitik ist ein Punkt, der im Zusammenhang mit dem NSU vielleicht kurz so mitgedacht werden konnte. Angesichts der Tatsache, dass wir auch in der eigenen Bewegung schon relativ viele Menschen haben, die durch Neonazis ermordet wurden. An der Stelle möchte ich gerne darauf hinweisen, dass am 3. Oktober in Hohenstein-Ernsthal zum 25. Todestag von Patrick erinnert wird. Das ist ein wichtiger Punkt auch von Teil einer Bewegung, weil Antifa-Arbeit doch auch in bestimmten Zeiten intensiver und jetzt fühlt es sich für mich so an, dass die wieder intensiver werden, durchaus auch existenziell sein können und Menschen, die eben nicht in das Bild dieser Leute passen, durchaus auch mit ihrem Leben damit bezahlen mussten. Und ansonsten würde ich sagen, danke an alle für die Arbeit, die sie tun, für diese politische Arbeit, die sie tun, egal an welcher Stelle sie wo stehen, ob sie antifaschistische Arbeit machen, weil sie sich Antifa nennen oder weil sie eigentlich was ganz anderes machen, aber natürlich in ihrem Herzen Antifaschistin sind, auch wenn sie nicht Teil einer Antifa-Gruppe sind, sondern wie wir gehört haben, ist antifaschistische Arbeit sehr vielfältig und sehr divers. Und genau, also, dass die Antifa zwar, ich finde, die kann schon cool sein, aber ich finde diese offene und Augenhöhe eigentlich den wichtigeren Teil daran. Dann können wir trotzdem gemeinsam cool sein und Punk darf nie fehlen.
In O-Ton-Playback bei Radio Dreieckland hörtet ihr Alerta, Alerta, was braucht es für einen Antifaschismus in der aktuellen Situation? Eine Podiumsdiskussion am 18. September 2024 im Rahmen der Anarchistischen Tage Dresden. Hier hörtet ihr eine Zusammenfassung der ausführlichen Podiumsdiskussion, die vom Anarchistischen Hörfunk aus Dresden produziert wurde.